Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Liebe Schwestern, liebe Gemeinde, eine Geschichte fast wie ein Märchen. Aus schwierigen sozialen Verhältnissen gelingt einem jungen Mann ein geradezu kometenhafter Aufstieg. Aus der Gosse heraus greift er nach den Sternen, vom Tellerwäscher zum Millionär, sozusagen. Aber nicht aus eigener Leistung gelingt ihm das alles. Es ist jede Menge Fügung dabei und schlaue, beherzte Frauen helfen, ihn zu retten. Und irgendwie hat auch Gott seine Finger im Spiel, sonst wäre es wohl kaum geglückt. Und schließlich wird der Gerettete selbst zum Retter. Alles wird gut, geradezu märchenhaft. Die Geburtsstunde des Mose, die Geburtsgeschichte des Mose ist unser heutiger Predigttext. Er wird zum ersten Mal gepredigt, so offiziell. Die meisten kennen ihn vor allem aus Kinderbibeln. Zu Unrecht, wie ich finde. Denn die Geschichte erzählt, wie das göttliche Licht in dunkelster Zeit aufleuchtet. Sie erzählt von drei Frauen, die über sich hinauswachsen und einem jungen Mann, der zum Hoffnungsträger wird. Es ist die Geschichte einer Menschwerdung. Und sie hat Pate gestanden der Weihnachtsgeschichte, wie wohl keine andere Erzählung im Ersten Testament. Diese Geschichte, sie kann auch zu unserer Geschichte werden. Ob sie auch zu uns zu einer Weihnachtsgeschichte werden kann, wir werden sehen. Wir werden verschiedene biblische Bezüge entdecken und dieser Frage nachgehen. Aber hören wir sie erstmal selbst. Diese Geschichte aus dem zweiten Kapitel im zweiten Buch Mose. Ein Nachkomme aus dem Stamm Levi heiratete eine Tochter des Levi. Die Frau wurde schwanger und brachte einen Sohn zur Welt. Als sie sah, wie schön er war, versteckte sie ihn 3 Monate lang. Länger konnte sie ihn nicht verborgen halten. Deshalb nahm sie ein Kästchen aus Papyrus und dichtete es mit Asphalt und Pech ab. Dann legte sie das Kind hinein und versteckte es im Schilf am Ufer des Nil. Seine Schwester blieb in der Nähe. Sie wollte wissen, was mit dem Kind geschah. Da kam die Tochter des Pharao zum Baden an den Nil. Ihre Begleiterinnen gingen so lange am Ufer auf und ab. Sie entdeckte das Kästchen mitten im Schilf und ließ es von einer ihrer Dienerinnen holen. Als sie es öffnete, fand sie ein Kind darin. Sie sah, dass dieser kleine Junge weinte. Da bekam sie Mitleid mit ihm und sagte, das ist eins von den hebräischen Kindern. Die Schwester des Jungen, die in der Nähe war, fragte die Tochter des Pharao, soll ich zu den Hebräerinnen gehen und dir eine Frau rufen, die gerade stillt? Die könnte das Kind für dich stillen. Die Tochter des Pharao antwortete, ja, tu das. Da ging das Mädchen und rief die Mutter des Kindes. Die Tochter des Pharao trug ihr auf, nimm dieses Kind und stille es für mich. Ich will dich dafür angemessen bezahlen. So nahm die Frau das Kind zu sich und stillte es. Als der Junge groß genug war, brachte sie ihn zu der Tochter des Pharao. Die nahm ihn als ihren Sohn an und nannte ihn Mose. Sie sagte, ich habe dich ja aus dem Wasser gezogen. Erleuchtet. Es waren finstere Zeiten damals für die Hebräer. Sie waren noch kein richtiges Volk. Was sie verbannt waren, nicht nur die Geschichten von Abraham, Isaak und Jakob und dem Versprechen Gottes, aus ihnen einst ein großes Volk zu machen. Was sie in Ägypten vor allem verbannt, war ihr sozialer Status. Sie waren die Underdogs, die Fremden, die Armen, die anderen. Die Ägypter konnten mit ihnen machen, was sie wollten, und taten es auch. Der Pharao wollte sie vor allem klein kriegen. Er zog sie zu Frondiensten heran, viel harte Arbeit, wenig Essen und drakonische Strafen. Als auch das nichts fruchtete und das Volk weiter wuchs, ordnete er an, dass ägyptische Hebammen alle männlichen hebräischen Kinder töten sollten. Aber die Hebammen verweigerten listig den Gehorsam und behaupteten einfach, die hebräischen Frauen seien so stark, dass sie längst schon geboren hätten, wenn sie bei ihnen ankamen. Da befahl der Pharao dem gesamten Volk, alle männlichen hebräischen Babys in den Nil zu werfen. Der Nil, die Lebensader der Ägypter, sollte den Hebräern zum Todesfluss werden. Das erste antijüdische Pogrom war geplant. Dunkle Zeiten. In dunklen Zeiten werden manchmal Helden geboren. Oft sind sie auf wundersame Weise gezeigt, um ihre göttliche Herkunft zu verdeutlichen. Wir kennen das. Nicht so bei Mose. Er ist ganz und gar menschlichen Ursprungs, wird gesagt. Ein Nachkomme aus dem Stamme Levi heiratete eine Tochter des Levi. Nichts Übernatürliches ist daran. Gott wirkt hier sozusagen durch das Menschliche hindurch. Und als das Kind geboren war, sah seine Mutter, dass es schön war. Das ist ein bisschen missverständlich übersetzt, denn findet nicht jede Mutter ihr Kind schön? Wörtlich heißt es, und sah, dass es gut war. Und die Rabbiner, die jüdischen Schriftgelehrten, legen aus, dass bei der Geburt die Hütte von Moses Eltern vor Licht erstrahlte. Wie kommen Sie darauf? Es ist erstmal nichts davon zu lesen und steht doch da auf Hebräisch völlig klar. Denn die Worte "und sah, dass es gut war" kommen in der Bibel noch genau einmal vor. Damals, als Gott das Licht erschuf, sprach er sie. Und so wie Gott zu Beginn der Welt das Licht erschuf und es von der Finsternis trennte, so ließ er in den dunklen Zeiten in Ägypten ein Licht aufleuchten. Ohne Licht können wir nichts erkennen. Ohne Mose hätte Israel nichts von Gott erkannt. Ohne ihn wären die Hebräer in dunkler Tyrannei geblieben. Und das Licht der Schöpfung leuchtet auch später in der Krippe Jesu auf. Die Klarheit des Herrn umleuchtete die Engel, wird gesagt, und ein Stern stand über ihm. So wie Mose als Licht für Israel geboren wurde, wird Jesus als Licht für die Welt geboren, um allen, die in Finsternis leben, Hoffnung zu schenken, Befreiung von der Tyrannei und Leben in Würde. Herausgezogen. Moses Mutter versuchte, die Geburt ihres Kindes zu verbergen, damit es nicht in den Nil geworfen werde. Und als sie das Kind nicht mehr verstecken konnte, ersann sie einen Plan. Er ist hochriskant. Sie will ihren Sohn aussetzen, gezielt auf dem Nil. Aus Papyrus baut sie so eine Art schwimmende Wiege, ein Kästchen. Auch dieses Wort kommt nur ein einziges Mal in der Bibel noch vor, dort, wo Noah seine Arche baut. Diese Rettungskapsel für Mensch und Tier ist ein Kasten, um die göttliche Flut um die tödliche Flut zu überleben. Ein einzigartiges Rettungsboot, das die Schöpfung vor ihrem Untergang bewahren soll. So eine Arche in klein wird nun Mose bewahren. So wird ironischerweise das Wasser, das nach dem Willen des Pharao zum Todesfluss für die Hebräer werden soll, zu einem Ort der Rettung. So wendet Gott immer wieder die Geschichte bis heute. Auch Maria legt ihr Kind in eine eigenartige Wiege. Wie bei der Arche Noah spielen auch hier, heute sind sie nicht zu sehen, Tiere eine Rolle, Ochs und Esel. Der Stall wird zur rettenden Hütte Gottes für die Zukunft der Welt. Diese biblische Linie von der Arche Noah über Moses Kästchen bis hin zur Krippe eröffnet eine interessante Perspektive, finde ich. Wie wäre es, die Krippe nicht nur als Heilsort für uns Menschen, sondern als Rettungskapsel für die gesamte bedrohte Schöpfung zu begreifen? Und was hatte das wohl für Konsequenzen? Später wird das Kind aus dem Nil am Hof des Pharao Mose genannt werden. Mose bedeutet auf Ägyptisch schlicht Sohn, denn schließlich hat die Pharao-Tochter ihn ja zu ihrem Sohn angenommen. Aber die Hebräer werden dieses Wort in ihrer eigenen Sprache verstehen und sagen, es heißt einer, der herauszieht. Nein, ein Herausgezogener. Und sie übersetzen ihre eigene Sprache eigentlich falsch, denn es bedeutet genau das, einer, der herauszieht. Und auch das ganz wundersam, nämlich beides. Der Herausgezogene wird zu einem, der andere herauszieht. Mose wird zum Retter Israels, so wie Jesus, was ja Gott rettet bedeutet, zum Retter der Welt wird. Mose hatte also einen schweren Start ins Leben, das kann man getrost so sagen, denn wer von seiner Mutter ausgesetzt wird, noch dazu in so einem etwas fragwürdig, windig, wackeligen Kästchen auf einem riesig reißenden Fluss, der hätte nach heutigen Maßstäben eine traumatische Erfahrung durchlebt. Aber ein schwerer Start ins Leben ist für Gott kein Makel. Es ist kein Hinderungsgrund, für ihn heil zu wirken. Im Gegenteil, Gott bedient sich unserer Defizite, ja unverständlicherweise sogar der Katastrophen, der individuell persönlichen wie auch der großen geschichtlichen Katastrophen eines Volkes, um Gutes und Heil zu wirken. Das können wir eigentlich nicht verstehen. Aber wir können es uns immer wieder erzählen lassen aus diesen uralten Glaubensgeschichten und unser Vertrauen stärken lassen, dass es gut ausgehen kann. Ermutigt. Gott rettet nicht allein. Er braucht manchmal unsere Herzen und Hände. Er wirkt durch Menschen und in diesem Fall von Mose sind es drei Frauen. Jemand hat das mal die namenlose weibliche Trinität genannt. Namenlos, der ihre Namen erst später in der Bibel zugeordnet werden. Die drei Frauen sind entscheidend. Sie bringen die Geschichte überhaupt voran. Da ist die Mutter. Sie sieht ihr Kind, lässt sich von ihm berühren, von seiner Schönheit, seiner göttlichen Würde. Und in einer äußerst bedrängten Situation lässt sie sich nicht unterkriegen. Sie sucht eine kreative, wenngleich sehr risikoreiche Lösung und sie muss vertrauen. Was, wenn das Kästchen ihrem Kind zur Todesfalle wird? Was, wenn die Pharaonentochter nicht wie gewohnt an ihre Badestelle kommt? Was, wenn sie das Kästchen überhaupt nicht entdeckt oder wenn sie gar kein Herz für das Kind hat? Die Mutter vertraut und wird später in der Bibel Jochebed genannt. Gott ist Herrlichkeit. Dass die Tochter des Pharao, als sie tatsächlich bald an ihre Badestelle kommt, entdeckt sie das weinende Kind, das sie gleich als ein Baby der versklavten Hebräer ausmacht. Wie kann sie das wissen? Man könnte vermuten, vielleicht war es schon beschnitten, obwohl das erst später überliefert wird. Die rabbinischen Ausleger sagen etwas anderes. Sie sagen, es lag daran, dass das Kind nicht so geweint hat wie ein Kind, sondern wie ein Erwachsener, ja, wie ein ganzes Volk hat es geweint. Die Pharaonentochter lässt sich also vom Leid des Kindes und von seinem ganzen Volk berühren. Und dann tut sie etwas sehr Unkonventionelles und extrem Mutiges. Sie unterläuft dem Befehl ihres eigenen mächtigen Vaters, alle hebräischen Säuglinge zu töten. Sie folgt der Stimme ihres Herzens. Und in den hebräischen Kommentaren wird sie, eine Ungläubige, mit dem besonderen Namen Batja bedacht, Tochter Gottes. Und da ist noch die Schwester des Kindes. Sie zeigt sich, als die Pharaonentochter mit dem Babybruder wieder vom Bade zurückkommt und bietet ihr an, eine Amme zu suchen. Wie praktisch. Und läuft stracks zu ihrer gemeinsamen eigenen Mutter. So wird die mittellose arme Mutter des Mose, also die eigene Amme, und erhält dafür auch noch eine angemessene Entlohnung. Was für ein genialer Schildbürgerstreich ist das eigentlich von dieser großen Schwester. Miriam wird sie später genannt und sie wird als Prophetin gelten. Maria, die Mutter Jesu, trägt nicht nur denselben Namen, Miriam. Sie vereint aus meiner Sicht auch die Qualitäten dieser drei besonderen Frauen. Vertrauensvoll lässt sie sich auf den Plan Gottes ein. Sie ist unkonventionell und akzeptiert notgedrungen eine uneheliche Schwangerschaft. Und sie ist prophetisch mit ihrem geradezu revolutionären Magnificat, mit dem sie Gott lobt. Ich lese die Geschichte der Geburt Mose auch als Ermutigung, uns von diesen Qualitäten dieser Frauen inspirieren zu lassen, durchaus auch als Mann. Denn durch sie wirkt Gott Heil in seinem Volk. Und ist das nun eine weihnachtliche Geschichte? Für mich ist sie das. Auch ohne Jesuskind, Ochs und Esel, Krippe und Engel. Weihnachtlicher geht's im Ersten Testament schon fast gar nicht. Und falls noch irgendwelche Zweifel bestehen sollten, dann hören wir noch mal ganz kurz auf die Weihnachtsworte, die wir vorhin als Lesung gehört haben. Aus dem Titusbrief zum Beispiel. Als aber erschien die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes unseres Heilands, machte er uns selig durch das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung im Heiligen Geist. Bad der Wiedergeburt. Eingetaucht in die dunklen Fluten und herausgezogen. Wir sind alle herausgezogene, Gerettete, wie Mose. Uns ist ein neues Leben geschenkt. Wir werden neu geboren. Ja, die Geburt des Heilands in der Krippe ist auch das Fest unserer Neugeburt. Christus will schließlich in uns geboren werden, wie Angelus Silesius sagt. Und aus dem Johannesevangelium: Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Das wahre Licht, das alle Menschen erleuchtet, die in diese Welt kommen. Da ist es wieder, das göttliche Licht, das am Anfang bei der Erschaffung der Welt erstrahlte, das Mose umleuchtete, als er in der Hütte in Ägypten geboren wurde und das bei Jesus erstrahlt, als er im Stall geboren wird. Und das uns erleuchten will, wenn wir der Geburt des Heilands in uns gewahr werden. Und zur weihnachtlichen Hoffnung gehören seit Anbeginn auch die Frauen. Die Hebammen, die sich weigern, dem Tod zu dienen. Die drei Frauen, die Mose retten, listig, unkonventionell, vertrauensvoll. Die ihr Herz öffnen, wie Maria. Mutige Wege gehen und der Stimme ihres Herzens trauen. Ich bin sicher, es ist nicht zufällig so, dass ausgerechnet Frauen bei diesen Geburtsgeschichten eine Rolle spielen. Schließlich sind wir alle von Frauen geboren. Es braucht Mut, ein Kind zur Welt zu bringen, zur Zeit Mose, zur Zeit Jesu und in unseren heutigen Zeiten auch. Und es braucht Mut, den Heiland in uns zur Welt und durch uns zur Welt kommen zu lassen. Diesen weihnachtlichen Mut, den wünsche ich uns allen immer wieder. Amen.